Herzlich willkommen zur Gain Leadership Lounge, dem Podcast, der Einblicke in die Welt der Führung und Karriere gibt. Ihre Gastgeber von Gain sprechen mit inspirierenden Führungspersönlichkeiten, erfahrenen Experten und visionären Denkern über die Herausforderungen und Chancen, die sich im modernen Berufsleben ergeben. Gemeinsam wird erkundet, was wahre Führung ausmacht, wie man beruflichen Erfolg erreicht und wie Sie als Zuhörer Ihre eigene Karriere auf das nächste Level bringen können. Viel Spaß in der Gain Leadership Lounge mit Ihrem heutigen Gastgeber, Thorsten Bach.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gain Leadership Lounge, dem Podcast für Führung, Karriere und Beruf. Ich bin Thorsten Bach und habe Henning Wehmeyer heute zu Gast, mit dem ich über ein ganz besonderes Großprojekt sprechen möchte. Expo 2035 in Berlin. Herzlich willkommen, lieber Henning.
Vielen Dank, lieber Thorsten.
Die meisten unserer Zuhörer werden dich noch nicht kennen. Ich hoffe, das wird sich in der Zukunft ändern. Daher darf ich dich kurz ein bisschen vorstellen. Du bist Geschäftsführer jetzt seit Neuestem der Expo GmbH. Du bist Studienrat, Lehrer, Projektmanager und im Vorstand der Global Goals für Berlin, dem Verein für die Weltausstellung. Aber dazu später mehr. Ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast, in unsere Leadership Lounge nach Eschborn hier bei Frankfurt zu kommen. Denn dein heutiger Lebensmittelpunkt ist Berlin.
Genau, ich lebe seit 25 Jahren in Berlin, komme aber auch aus der Nähe von Frankfurt am Main.
Wunderbar, ja. Du hast mir erzählt, aus Gelnhausen.
Da bin ich geboren.
Da bist du geboren.
Und aufgewachsen, zur Schule gegangen und um die Jahrtausendwende hat es mich dann nach Berlin zum Studium gezogen und seitdem lebe ich in der Hauptstadt.
Wenn ich mir so deine Vita auch als Studienrat, als Lehrer anschaue, warst du bisher immer auf der künstlerischen Seite zu Hause. Ballett, Musik, Universität der Künste in Berlin. Ist so die Muse, die Kunst deine große Leidenschaft?
Ja, tatsächlich. Ich bin aufgewachsen in einem Umfeld, das jetzt nicht musikalisch geprägt war, familiär. Also einige haben gesungen, wie man das vielleicht so kennt. Aber ich habe dann relativ schnell meine Leidenschaft für das Musizieren entdeckt, für das Klavierspielen und wollte auch relativ lange bis zu meinem jugendlichen Alter gerne auch Profimusiker werden. Hatte hier in Frankfurt am Main auch Unterricht im Hornspiel und habe in verschiedenen Orchestern gearbeitet. Und das Künstlerische prägt mich im Grunde bis heute, weil ich finde, dass bei allem, was das Künstlerische ausmacht, auch in der anderen Welt, das heißt in der Welt, über die wir vielleicht jetzt vermehrt reden im Laufe der Zeit, das Zusammenwirken, das gemeinsame Machen und Tun eine elementare Rolle spielt. Denn in künstlerischen Prozessen ist es essentiell, gemeinsam zu arbeiten, im Kollektiv gemeinsam zu wirken und das dann letztendlich musikalisch gesagt auch zu einer Harmonie zu bringen.
Ja, schön. Bedeutet, du hast im Grunde schon sehr früh angefangen, deine Leidenschaft, deine Träume zu verwirklichen. Hattest du Vorbilder? Hattest du Menschen, die dich da begeistert haben für die Musik?
Ja, in erster Linie meine LehrerInnen, die ich im Laufe dieser Zeit hatte, also an den Instrumenten. Und die Musik an sich, würde ich sagen, ist der größte Lehrer, weil wenn man das mit Leidenschaft tut, merkt man auch, dass man vorankommt, dass man mit anderen auch die Prozesse gestalten kann. Und ich glaube, dieses sich an etwas abarbeiten, etwas erreichen zu wollen, das ist die größte Lehrerin. Hm.
Ich habe gelesen, 2013 bist du dann nach Berlin gegangen, an die staatliche Ballettschule. War das eines deiner beruflichen Ziele oder was hat dich nach Berlin gezogen?
Genau, ich bin um das Jahr 2000 nach Berlin gezogen, habe da mein Studium aufgenommen und wie du richtigerweise gesagt hast, habe ich Lehramt studiert. Auf der einen Seite Musik an der Universität der Künste, aber auch Politikwissenschaft an der Freien Universität und bin dann seit 2008 ins Lehramt gegangen, mein Referendariat gemacht und die staatliche Ballettschule, Schule für Artistik, die du angesprochen hast, war eine Station. Das ist eher durch Zufall passiert, aber da ist es natürlich so, dass der künstlerische Anspruch da auch eine relevante Größe gewesen ist, richtig?
An der Universität der Künste hast du auch 5 Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet. An welchen Projekten warst du beteiligt? Was waren deine Aufgaben an der Hochschule?
Ja, das zentrale Thema damals war eine Transformation innerhalb der Lehrkräftebildung. Und das ist das, was mich eigentlich in meinem Leben schon ganz lange treibt, nämlich Bildungsprozesse, denn Bildung ist die Grundlage für Entwicklung, für die persönliche Entwicklung, für eine gesellschaftliche Entwicklung, für Demokratie und Miteinander und die Lehrkräftebildung. Also ne, jeder von uns hat Schulerfahrung, jeder von uns ist mal zur Schule gegangen und deshalb sind LehrerInnen und qualifizierte Lehrerinnen das A und O.
Ja, das spüre ich tagtäglich bei 3 Kindern zu Hause, alle 3 auf der Schule. Das ist manchmal eine große Herausforderung. Seit 2020 bist du jetzt Studienrat am Musikgymnasium Karl Philipp Emanuel Bach. Was unterrichtest du dort alles?
Genau, also ich unterrichte, das habe ich ja schon gesagt, das, was ich im Grunde auch studiert habe, in erster Linie das Fach Musik, aber auch politische Bildung. Und neben der Bildung vielleicht auch im künstlerischen Bereich, da habe ich ja zahlreiche Projekte auch in den letzten Jahren initiiert und auch begleitet oder weiterentwickelt, ist eben die politische Bildung das, was mich treibt. Also historisches Wissen, um Zukunft zu gestalten und dabei auch zu sehen, was kann ich tun, wie kann ich mich auch als junger Mensch engagieren und einbringen, nicht nur in der Schule, sondern darüber hinaus. Und da gibt es ganz viel, was man gesellschaftlich tun kann und dieses ins Tun kommen, ist, glaube ich, dieser zentrale Motivator. Nicht nur, dass ich gerne was tue und ehrenamtlich tue und für die Gesellschaft tue, sondern dass ich gerne auch andere junge Menschen motivieren will, für die Gesellschaft einen Beitrag zu leisten.
Dann kommen wir jetzt mal zu dem großen Ehrenamtsprojekt, was dich jetzt seit letztem Jahr mit begleitet. Das Großprojekt Weltausstellung in Berlin, die Expo 2035. Wie ist die Idee dazu entstanden, die Weltausstellung nach Berlin zu holen?
Da muss ich auch ein bisschen ausholen. Es gibt einen Kreis von jungen Führungskräften, der vor 17 Jahren in Berlin gegründet worden ist. Das ist der Genshagener Kreis. Und der Genshagener Kreis, gegründet von Detlef Ganten und dem damaligen Wissenschaftssenator Jürgen Zöllner, der bringt jährlich junge Führungskräfte zusammen auf Schloss Genshagen, das ist südlich von Berlin. Und das sind immer wieder neue Generationen, die zu ganz unterschiedlichen Themen zusammentreten und sich dann 4 Tage in diesem Schloss mit Referentinnen, mit Themen auseinandersetzen, die Zukunftsthemen sind. Und ich bin Mitglied dieses Genshagener Kreises und gleichzeitig auch Vorstandsvorsitzender. Und in diesem Netzwerk gibt es sehr viele engagierte Menschen, die was für Berlin tun. Das ist auch Ziel und Zweck des Vereins, also für die Zivilgesellschaft was tun. Und Daniel Jan Girl ist auch Genshagener und Daniel Jan Girl war Präsident der Industrie- und Handelskammer in Berlin und der hatte vor einigen Jahren mittlerweile die Idee, wir brauchen für Berlin eine große Vision. Diese Vision könnte im Rahmen einer Weltausstellung 2035 Wirklichkeit werden, nämlich die ganze Stadt zu transformieren und nicht nur von oben initiiert, sondern mit Projekten in der ganzen Stadt und mit Begeisterung der Menschen. Und da hat uns das eigentlich zusammengeführt, was wir in dem Genshagener Kreis schon über Jahre jetzt uns überlegen. Wir geben das, was uns die Stadt, was uns das Land gegeben hat, wieder zurück. Und das war der Startpunkt für diese zivilgesellschaftliche Initiative Expo 2035.
Also warst du im Grunde schon wirklich in der Keimzelle dabei, von Anfang an einer der treibenden Kräfte für dieses Projekt?
Das kann man so sagen. Und im Grunde genommen ist das, was uns da in diesem Genshagener Kreis verbindet und letztendlich auch in die Stadt ausstrahlt, die Idee, dass wir interdisziplinär alle unsere Kräfte nutzen und das nicht getrieben von einem vielleicht auch, ja, ich will da was für mich persönlich irgendwie rausziehen, sondern wirklich was für die Zivilgesellschaft zu tun und die auch zu motivieren und zu engagieren. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt, ins Tun zu kommen und die gesamte Stadt auch im Blick zu haben.
Jetzt gibt es für dieses Großprojekt 2 Organisationen, die das Projekt vorantreiben. Zum einen die Expo 2035 GmbH und zum anderen den Verein Global Goals für Berlin. Was wurde zuerst aus der Taufe gehoben? Was war der Startpunkt?
Ja, der Startpunkt war der Verein, der gemeinnützige Verein Global Goals für Berlin, Ende 2021 gegründet. Und du hast vorhin gesagt, ich war in dem Prozess relativ schnell involviert, aber da war ich nicht dabei. Und das muss wohl so eine typische Gründung in der Küche gewesen sein, wie ich mir das habe erzählen lassen von Daniel, eben unserem Mitvorstand. Und dann hat sich das so entwickelt, dieser Verein eben mit dem Ziel, der Transformation orientiert an den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen bis 35 die Stadtgesellschaft zu vitalisieren, zu begeistern für die Umsetzung dieser 17 Nachhaltigkeitsziele. Und dann hat sich das entwickelt, dass ich im Laufe der Zeit davon Kenntnis bekommen habe und mich interessiert habe, mehr für diesen Verein Global Goals für Berlin zu tun. Und dann bei einer Mitgliederversammlung gemeinsam mit unserer Mitvorständin Theresa Hümmer diesen Verein im Vorstand mit weiterzuentwickeln bis heute. Und im vergangenen Jahr 2024 sind wir dann dazu übergegangen, aus dem Verein heraus eine GmbH zu gründen, nämlich diese Expo 2035 Berlin GmbH, wo ich gegenwärtig eben als Geschäftsführer arbeite.
Wie sind die Aufgaben zwischen Verein und GmbH organisiert? Wer macht am Ende was?
Also der Verein ist natürlich jetzt, und dazu kommen wir später sicherlich auch, weil diese Prozesse sehr dynamisch sind, stark mit der GmbH vernetzt. Also zum einen haben wir eine stadtweite Kampagne in Berlin, Made by Alle, Made for Uns. Das heißt also genau dieser Gedanke, wir alle können was tun und wenn wir was tun, gemeinsam tun wir es gleichzeitig für uns. Und diese Vernetzung, auch die Gemeinnützigkeit des Vereines, weil wir natürlich jetzt eine Organisation sind, die sich finanziert und trägt all das, was wir tun, durch Spenden und Mitgliedsbeiträge. Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Wir sind nicht auf staatliche Mittel angewiesen, bekommen die auch nicht. Das heißt, wir finanzieren uns aus uns selbst heraus und aus dem unglaublichen Engagement von ganz vielen Unternehmen, ganz vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten der Stadt, die alle für dieses Zukunftsfeld brennen und diese Idee unterstützen. Und das ist sozusagen unser Fundament und darauf bauen wir auf und entwickeln uns gerade sehr, sehr dynamisch weiter.
Okay, jetzt bist du in der GmbH-Geschäftsführer, im Verein, im Vorstand. Das machst du ehrenamtlich, wie du es gesagt hast. Bist noch nebenbei Lehrer. Wie schaffst du das alles unter einen Hut zu bekommen? Da sind wir jetzt doch nochmal wieder beim Thema Beruf und Karriere, ne? Das sind ja Aufgaben, die so vielschichtig sind. Der Tag hat nur 24 Stunden. Du bist auch Familienvater. Wie schaffst du das, dass es dich nicht zerreißt?
Das ist eine sehr gute Frage. Und tatsächlich wird man, wenn man dieses Engagement zeigt, genau in diesen Bereichen oft gefragt, wie machst du das, Henning? Und meine Antwort, und darüber denke ich tatsächlich immer auch wieder nach, ist die Motivation. Also gleichzeitig gibt man ganz viel von sich. Und ich habe das ja am Anfang erzählt, also wenn ich das so merke, was ich in meiner Musik als Kind und Jugendlicher da so reingegeben habe, ist das eine ähnliche Leidenschaft, die natürlich viel Energie und Kraft kostet, aber auch, finde ich, mehr zurückgibt als das. Also ich kann sehr gut nachts arbeiten, brauche wenig Schlaf noch und bin wahrscheinlich auch durch meine drei wunderbaren Kinder so konditioniert, dass ich wenig Schlaf brauche. Insofern kann ich vieles von dem, was ich tue, auch in der Nacht oder in den Abendstunden, späteren Abendstunden leisten. Und ansonsten sind wir natürlich auch ein größer werdendes Team, das diese vielen Aufgaben dann auch koordiniert und managt. Und dafür bin ich natürlich auch sehr dankbar, weil wir nicht nur zeigen wollen, dass sich 3-4 für die Gesellschaft engagieren, sondern dass es vornehmlich auch jüngere Menschen sind. Ich bin ja auch jetzt nicht mehr der Jüngste mit Mitte 40, sondern wir haben ein Team, das auch von Studentinnen, die in dualen Studiengängen sind, aufgebaut wird. Und insofern bin ich da sehr froh, dass sich das auf viele Schultern auch verteilt.
Okay, du hast dein Team angesprochen. Jeder hat so seine Aufgaben. Was sind deine konkreten Aufgaben?
Im Moment ist es Überzeugungsarbeit zu leisten und deshalb sitze ich ja auch bei dir, Thorsten, gerade heute, nämlich Überzeugungsarbeit dafür zu leisten, dass so ein Megaprojekt wie die Weltausstellung 35 etwas ist, was nicht nur Berlin und Brandenburg nach vorne bringen kann oder vielleicht auch wieder in einen Fokus setzt, den wir brauchen, sondern ganz Deutschland und Europa. Wir brauchen eine neue Vision, wir brauchen eine frische Idee für das, was in den nächsten 10 Jahren kommt und die geopolitische Situation, das wissen wir alle, ist so, dass man eigentlich sagen könnte, darüber haben wir auch gesprochen, morgen schon, man könnte den Kopf in den Sand stecken, buchstäblich, aber das machen wir gerade nicht. Wir wollen, dass diese vielen tollen Lösungen, die es in Deutschland gibt, sichtbar werden und dass die gut miteinander vernetzt werden und dann auch in 10 Jahren uns so einen Booster geben, dass wir diese Weltausstellung nicht nur für die Präsentation von internationalen neuen Entwicklungen hier in Berlin oder in Deutschland haben, sondern sondern dass es uns auch selbst hier in Deutschland und für Deutschland und im Herzen Europas eine Motivation nach vorne gibt. Wirtschaftlich, ökologisch, aber auch sozial.
Um die Weltausstellung nach Berlin zu bringen, habt ihr ja auch einen ganz konkreten Zeitplan. Wie schaut der aus?
Ja, der ist ziemlich konkret. Ich war vor einiger Zeit mit einem unserer Aufsichtsratsmitglieder, Dr. Hinrich Tölken, in Paris, ganz exklusiv im Büro International, das die Weltausstellung vergibt. Und es gibt ja alle 5 Jahre die großen universellen Weltausstellungen. Also denken wir zum Beispiel natürlich an Paris und den Eiffelturm, aber auch an Brüssel beispielsweise oder an die ersten Ausstellungen in London. Das waren alles Leistungsschauen, technologische Leistungsschauen des Fortschritts der Menschheit und so weiter und so fort. Und das zeigt im BEE, dass natürlich da auch Zeitpläne einzuhalten sind. Und wie sieht unser Zeitplan für 35 aus? Also wir haben jetzt noch 10 Jahre und jeder sagt, naja, 10 Jahre, das ist ja noch eine ganze Menge Zeit. Aber wir wissen ja auch alle Infrastruktur und Ideen, Konzepte, Visionen, die passieren nicht über Nacht. Deshalb hat das schon auch einen sehr, sehr engen Zeitplan, der uns jetzt auch dazu motiviert, bis in den Frühjahr, ins Frühjahr nächsten Jahres, das auch durch die Bundesregierung mit einem Letter of Intent hinterlegen zu lassen. Das heißt ganz konkret, auf eine Weltausstellung bewirbt sich das jeweilige Land, das sich mit einer Stadt interessiert. In dem Falle wäre es Deutschland mit der Hauptstadt Berlin. Und deshalb muss auch die deutsche Bundesregierung, der Kanzler Friedrich Merz, diese Bewerbung nächstes Jahr einreichen. Das heißt mit einem Letter of Intent erstmal.
Ihr habt euch, die Gesellschaft ist im Mai letzten Jahres gegründet worden, also ist jetzt ein gutes Jahr vorüber.
Genau.
Seid ihr mit euren Aufgaben noch im Zeitplan, um im nächsten Jahr die Unterschrift von Friedrich Merz zu bekommen?
Ich würde sagen, definitiv ja. Und es gibt verschiedene Faktoren, die wir gar nicht auf dem Weg bedacht haben. Und da komme ich nochmal ganz zurück. Es gab in der Geschichte der Weltausstellung, das haben wir mit dem Generalsekretär in Paris auch neulich nochmal diskutiert, noch nie eine zivilgesellschaftliche Initiative getragen von vielen, vielen Persönlichkeiten einer Stadt, die so eine große Weltausstellung eingefordert hat. Meistens ist es so, dass die Staaten selber auf die Idee kommen, sich mit so einer Weltausstellung zu präsentieren oder die Welt zu Gast zu haben oder haben zu wollen. Oder es ist eine wirtschaftliche Interessenslagerung dahinter oder eine Messe interessiert sich. Und insofern haben wir da wahnsinnig viele Pluspunkte, weil natürlich auch geschaut wird, so eine Weltausstellung muss von den Menschen gewollt werden. Jedes große Ereignis, ob das eine Fußballweltmeisterschaft, eine Europameisterschaft ist oder vielleicht auch Olympische, Paralympische Spiele, das kann nicht an den Menschen vorbei organisiert werden. Insofern sind wir dabei, eigentlich auch das Fundament mit diesem Verein Global Goals für Berlin zu legen, dass wir die Menschen begeistern, mit großen, kleinen Projekten eben dieses Mitmachelement zu haben. Und das ist ein wichtiges Mosaik, will ich nicht mal sagen, das ist ein großer Baustein, der uns da hilft, auch eine Überzeugungsarbeit zu leisten. Denn 2027, wir waren ja gerade auch in der Diskussion, wie ist der Zeitplan? 2027 ist angedacht, dass die 184 Staaten, die dann für die jeweiligen Bewerberstädte voten oder Bewerberländer voten, dann eben auch überzeugt sind, dass Berlin als Hauptstadt Deutschlands da den Zuschlag bekommen kann.
Okay, top. Du hast gerade darüber gesprochen, Menschen zu begeistern für das Projekt. Wen habt ihr denn schon alles als Unterstützer gewinnen können?
Wir haben vor einem Jahr im März 2024 im Zusammenhang mit dem Verein auch ein Kuratorium ins Leben gerufen, das Global Goals Kuratorium, das mittlerweile über 34 Personen aus ganz unterschiedlichen Bereichen der Stadtgesellschaft zusammengeführt hat. Das ist jetzt sozusagen die Ebene der Stadt. Das geht von großen Unternehmen bis hin zu sozialen Organisationen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich auch direkt Namen oder Unternehmensnamen nennen darf. Ich mache das mal so ganz allgemein. Wir haben aber auch die Clubszene dabei. Wir haben soziale Bereiche, habe ich schon gesagt, dabei. Wir haben Museen dabei. Wir haben die großen Universitäten und Hochschulen in Berlin dabei. Und letztendlich geht es uns darum, die Menschen auf diesen ganz unterschiedlichen Ebenen, und Berlin ist eine vielfältige Stadt, zu erreichen und auch anzusprechen. Und auch solche großen Institutionen haben natürlich eine Reichweite. erreichen junge Menschen, ältere Menschen, sozial auch benachteiligte Menschen. Wir wollen ja nicht sozusagen ein Verein sein, der letztendlich nur die oberen 10.000 abdeckt, sondern wir wollen ganz breit in die Bevölkerung ausstrahlen. Das ist unser Ziel. Und mit der GmbH geht es natürlich insofern voran, dass wir da eine große Glaubwürdigkeit brauchen. Und insofern ist es da wichtig, UnterstützerInnen zu haben, die auch zeigen, dass das, was wir vorhaben, solide ist. Dass das, was wir vorhaben, eben auch einen Impact hat. Also dass Unternehmen sagen, ja, das ist großartig, da wollen wir uns engagieren. Und deshalb haben wir auch viele große und kleine Mitgliedsunternehmen. Das geht von Banken, Unternehmen bis hin zu Startups, die uns jetzt schon finanziell unterstützen und sagen, ja, da investieren wir. Und wir haben vorhin auch kurz darüber gesprochen, als ich hier angekommen bin. Wir sind gerade im Prozess der Gründung einer Beteiligungsgesellschaft der deutschen Wirtschaft. Das können wir ja gleich nochmal ein bisschen ausführen.
Ja.
Wo eben auch größere Summen investiert werden können, wo man gleich am Anfang als Unternehmen mit dabei sein kann.
Super, spannend. Du hast gerade die Ziele angesprochen. Dahinter steckt aber auch eine große Vision, wie ich es gelesen habe. Möchtet ihr Berlin ja als nachhaltige Metropole positionieren, etablieren? Und dazu versucht ja auch der Verein Global Goals in den nächsten Jahren ganz, ganz viele innovative und nachhaltige Projekte umzusetzen. Was ist davon schon gelungen? Was habt ihr umsetzen können? Und was steht noch auf der Agenda?
Was wir zunächst mal machen ist, wir können selbst die Projekte nicht umsetzen, weil wir eben nicht die finanziellen Ressourcen haben zu sagen, das Baden in der Spree beispielsweise oder das Balkonkraftwerk dort oder das große städtebauliche Projekt in dieser und jener Straße, das können wir jetzt finanziell unterstützen. Das, was wir wollen und was unser Ziel ist, diese Projekte, große und kleine, erstmal sichtbar zu machen. Denen auf unserer Seite, wir haben eine SDG-Map, also SDG steht für Sustainable Development Goals, also daran orientieren wir uns ja an dem Themenfeld Nachhaltigkeit und zwar umfassend nachhaltig, nicht nur ökologisch betrachtet, sondern eben auch sozial und wirtschaftlich, dass wir eben sagen, wir wollen das sichtbar machen, wir sorgen auch dafür, dass sich die Menschen, die Akteurinnen kennenlernen und daraus schon auch Synergieeffekte entstehen. Und dass wir gleichzeitig im Grunde genommen Druck auf die Politik, auf die Entscheidungsträgerinnen in Politik und Verwaltungen ausüben, dass Projekte, die vielleicht aus welchen Gründen auch immer noch Hürden haben, schneller in die Umsetzung kommen. Das ist eigentlich das primäre Ziel. Und insofern wollen wir im Zuge der nächsten 10 Jahre auch Berlin im besten Fall zu einer Sonderentwicklungszone gestalten. Du hast es ja gesagt, also nachhaltige Stadt, wo nachhaltige Projekte von dir und mir, aber auch von großen Playern in der Stadt umgesetzt werden können und das ohne größere Hürden.
Ich habe von dir einen Satz gelesen, persönlichen Satz. Die Expo 2035 Berlin ist kein reines Hauptstadtprojekt. Es ist eine Einladung an ganz Deutschland, die Zukunft aktiv mitzugestalten. Wie ist das gemeint? Wen möchtest du damit ansprechen? Was ist das Ziel dahinter?
Klar ist, wenn so eine große Veranstaltung, so ein Megaprojekt in Deutschland stattfindet, dann gehört das in die Hauptstadt. Dann gehört das in die Metropolregion Berlin-Brandenburg. Aber das, was dahinter steht, ist natürlich der Gedanke, wenn sowas in Deutschland stattfindet, muss Deutschland auch partizipieren, muss Deutschland auch was insgesamt davon haben. Und deshalb wird diese Weltausstellung nicht nur in Berlin stattfinden. Und wir müssen uns ja vorstellen, in 10 Jahren ist alles, was Digitalität, was virtuelle Welten, was KI und Quantencomputing anbetrifft, sich noch rasant weiterentwickeln, sodass ich der festen Überzeugung bin, dass nicht nur ganz Deutschland an dieser Weltausstellung anders teilnehmen kann als in der Vergangenheit, sondern die ganze Welt. Spricht sicherlich auch auf das wirtschaftliche Potenzial an. Ich glaube, dass so eine Weltausstellung in Berlin als Hauptsitz natürlich auch ganz viele unterschiedliche Antennen hat in die ganze Bundesrepublik hinein, so dass an verschiedenen Standorten, und so war es vor 25 Jahren bei der Expo in Hannover auch, dass an verschiedenen Standorten da auch Innovation und Weiterentwicklung und Bevölkerungsaktivität ausgehend von Berlin stattfinden kann. Das ist die Idee.
Wenn wir jetzt die einzelnen Personen, Unternehmen bundesweit erreichen wollen, auch mit unserem Gespräch heute und dem Thema, wie kann jeder Einzelne helfen? Wie kann jeder Einzelne euch unterstützen? damit am Ende die Weltausstellung nach Berlin kommen kann?
Also im Moment ist es sehr wichtig für uns, dass wir beispielsweise diese Ideen dadurch weiterentwickeln können, dass wir einfach eine gute finanzielle Grundlage haben. Ich habe davon gesprochen und jeder weiß es ja auch, die Stadt Berlin, das Land Berlin schwimmt nicht im Geld und kann Megaprojekte eigentlich aus dem eigenen Haushalt nicht unterstützen. Und eigentlich muss man ja sagen, wenn man das so weiterspinnt und auf die Bundesebene guckt, kann das auch der Bund nicht. Mhm. Jedenfalls nicht so, dass man den Menschen, die vielleicht auch Sorgen haben oder darunter leiden, dass gewisse Entwicklungen so sind, dass man denen das gut verkaufen kann. Warum werden jetzt Millionen oder Milliarden in so ein Großprojekt investiert? Andersrum, denke ich, wird eine Verantwortung daraus, wenn Unternehmen, wenn Stiftungen, wenn Startups und so weiter sich vielleicht für so ein Großprojekt interessieren und sich auch finanziell engagieren, dann kann man zeigen, auch deutsche Wirtschaft, auch Privatpersonen aus Deutschland können im Schulterschluss mit der Zivilgesellschaft so ein Großprojekt umsetzen und letztendlich auch dazu beitragen, ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden, das, was möglicherweise auch an firmeninterner Kommunikation und vielleicht auch Engagement noch sichtbar werden soll, darin zu investieren. Das heißt also ganz konkret, den Verein Global Goals zu unterstützen mit einer Mitgliedschaft oder aber auch Teil der Beteiligungsgesellschaft der deutschen Wirtschaft zu werden, die, wie gesagt, gerade gegründet wird, wo man als Kommanditist einsteigen kann und mit einer 250.000 Euro als allererstes Unternehmen dabei sein kann, dieses Großprojekt mit umsetzen zu können.
Okay. Wo siehst du heute die größten Hürden und Hemmnisse für euer Großprojekt?
Wenn du mich so direkt fragst, sehe ich eigentlich keine, denn ich bin der festen Überzeugung, Deutschland ist ein leistungsstarkes Land. Deutschland hat unglaublich viele Ideen. Es gibt unglaublich viele Lösungen, denn die Leute, mit denen wir sprechen oder die von selbst auf uns zukommen, die haben alle Lösungen. Die haben auch alle die Bereitschaft, sich ihre Know-how und auch finanziell sich zu investieren. Das Größte, was wir, glaube ich, überwinden müssen, ist die Angst. Also die Angst, in eine Sache zu investieren, die möglicherweise am Ende nicht so viel für mich persönlich bringt. Und deshalb würde ich hier den Appell auch an alle HörerInnen richten, diesen Mut nicht aufzugeben, in eine Zukunft zu investieren, die möglicherweise ungewiss ist. Aber es lohnt sich, mit positiven Ideen in die Zukunft zu gehen. Denn das, was wir an negativen Dingen haben und im Alltag vielleicht merken, das hemmt uns ja schon so sehr, dass wir vielleicht auch nicht mehr so groß denken können. Und das Vertrauen in die eigene Gestaltungsfähigkeit zu haben, das ist, glaube ich, das größte Asset, was wir neu und anders zeigen können. Und ich bin mir sicher, im Rahmen so einer universellen Weltausstellung kommt sowas viel, viel größer und besser zum Tragen, als wir uns das bislang noch vorstellen können.
Ja, spüre ich den Visionär und Optimisten heraus, so wie ich dich bislang kennengelernt habe.
Ja, also ich habe neulich mit einem Menschen, der in Wien lebt, gesprochen. Und Wien hat sich ja auch in den letzten Jahrzehnten sehr stark verändert und weiterentwickelt. Und trotzdem granteln die Wiener. Und er hat dann netterweise was gesagt, was sich auch vielleicht auf Berlin oder Deutschland übertragen lässt. Ich grantel lieber in einer funktionierenden Stadt als in einer nicht funktionierenden Stadt oder Umgebung. Also insofern würde ich das aufgreifen. Vielleicht kann man auch dieses Schwarzmalen nicht ganz verändern, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns gegenseitig auch mit unserer Motivation und Begeisterung im besten Sinne anstecken können und dafür sorgen können, dass wir gemeinsam dieses Land und mit der Expo-Vision als Triebfeder nach vorne gehen können und müssen.
Ja, top. Du hast gerade beschrieben, wie sich jeder Einzelne, wie wir Unternehmer uns engagieren können. Was kann die Politik tun? Was ist der Appell auch von euch an die Politik, um dieses Großprojekt zum Erfolg zu führen?
Ich bin ebenfalls der festen Überzeugung, dass Politik und Wirtschaft viel enger zusammenarbeiten müssen, also Abstimmungen viel besser passieren müssen und Entwicklungen viel schneller auf die Straße kommen müssen, im Kleinen und im Großen. Das, was wir in Berlin relativ häufig und täglich erleben, ist, die Menschen haben eine Idee, wollen die umsetzen, und scheitern schon sozusagen im ersten Schritt nicht nur an verwaltungstechnischen Dingen, sondern vielleicht auch am finanziellen Startkapital. Und dann entsteht sowas wie, es funktioniert nicht, es geht nicht, es ist gehemmt und wir kommen hier nicht nach vorne und so weiter. Und es entsteht eine Resignation, die wir nicht brauchen. Und die sich dann auch sozusagen umschlägt in vielleicht auch Depression. Und ich glaube, wenn wir besser miteinander kommunizieren, wenn wir miteinander lernen zu reden, also Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft, jetzt komme ich auch nochmal auf dieses wichtige Feld Wissenschaft, denn ich glaube, wirtschaftliche Entwicklung und wissenschaftliche Innovation, die gehören zusammen. Und gerade auch in Berlin ist ja das Thema Gesundheit eines der größten und komplexesten und auch interessantesten Themen, was man weiterentwickeln kann. Also ich glaube, dass da eine enge Kommunikation sein muss und es braucht auch Vertrauen von Politik in Verwaltung in wirtschaftliche Prozesse, in gesellschaftliche Prozesse. Das heißt nicht, dass man das entfesseln muss. Es braucht Rahmenbedingungen, bin ich völlig von überzeugt. Aber es braucht auch die Leidenschaft einer Politik, die ihrer Bevölkerung zutraut, die Dinge auch managen zu können.
Jetzt gibt's ja auch das große Projekt Sondervermögen Infrastruktur der Bundesregierung. Ist das auch ein Ziel von euch, dort zu partizipieren, dort irgendwie mit reinzukommen?
Sicherlich. Also wenn wir es schaffen, dass wir die Bundesregierung einschließlich Friedrich Merz davon überzeugen, dass mit der Weltausstellung Deutschland eben auch nochmal ein anderes Gesicht in der Welt bekommt und eine größere Strahlkraft erreichen kann, dann wird sicherlich im Laufe der nächsten 10 Jahre auch von diesen Sondervermögen und Infrastrukturvisionen in diese Expo fließen können und letztendlich nicht nur in die Expo fließen können, sondern, das muss man ja auch sehen, solche Großprojekte sind ja auf lange Sicht geplant und zeigen nicht nur 35, wie der Status 35 ist, sondern im besten Falle, wie wollen wir gemeinsam leben, ab der Mitte unseres Jahrhunderts. Und das sind die zentralen Fragen von Urbanisierung, von Gesundheit, ich habe es angesprochen, von wirtschaftlicher Entwicklung, vom Umgang mit Digitalität, von Fragen von Bildung und Gleichberechtigung. Und das sind sozusagen die zentralen Fragen, die wir auf dieser Expo verhandeln müssen und in den nächsten 10 Jahren dahin die Rahmenbedingungen schaffen, dass wir das gut machen können.
Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben über unseren Podcast die Zuhörerinnen und Zuhörer begeistern können von eurer tollen Idee, von der Vision. Wo kann man sich noch über eure Projekte informieren? Wo kann man Infos bekommen? Wo kann ich mich melden, wenn ich euch wirklich aktiv unterstützen möchte?
Also am besten bei mir direkt, henning.wehmeyer@expo2035-berlin.com. Da können Sie mir gerne direkt schreiben. Oder auch auf der Seite der Expo GmbH finden sich Telefonnummern und auch meine Telefonnummer. Sie können mich gerne immer erreichen. Das habe ich ja schon gesagt, dass ich das mit großer Leidenschaft 24/7 mache. Und ansonsten gibt es natürlich über unsere Internetseiten von dem Verein Global Goals für Berlin oder von der Expo GmbH erstmal überhaupt die grundlegenden Informationen. Wo stehen wir? Was sind unsere nächsten Schritte? Wo kann man mitmachen? Und der erste vielleicht ganz einfache Schritt ist, dass Sie Gesicht zeigen, ja, in unserer Gesichterkampagne, dass Sie mit Ihrem Unternehmen auch sichtbar werden oder dass Sie Mitglied werden oder dass Sie sich vielleicht auch für ein Standbein in der Beteiligungsgesellschaft der deutschen Wirtschaft interessieren.
Okay, super. Ganz lieben Dank, Henning, für all die Informationen und Berichte zu eurer Vision für Berlin. Jetzt kommen wir doch schon ein bisschen zum Ende in unserem Podcast. Wir haben dann nochmal eine ganz persönliche Rubrik am Ende, unsere Schnellfragerunde mit 5 kurzen Fragen. Ich bin gespannt auf deine Antworten. Welcher Rat hat dein Leben am meisten verändert?
Der Rat, nicht aufzugeben und in die Zukunft mit positiver Aktivität zu gucken.
Mit wem würdest du gerne einmal Abendessen gehen und dich ausgiebig unterhalten?
Also ganz aktuell muss ich ganz ehrlich sagen, mit Friedrich Merz.
Okay, das ist spannend. Hattest du schon mal Gelegenheit, mit ihm über das Projekt zu sprechen?
Nein.
Nein?
Das ist okay. Nämlich die größte Hoffnung, die sich daraus ergibt, ja, dass wir das jetzt gleich demnächst tun.
Okay. Ich drück euch die Daumen. Welches Buch sollte jeder einmal gelesen haben?
Als Pädagoge muss ich da tatsächlich auf einen deutsch-polnischen Schriftsteller verweisen, der in den 1920er Jahren unglaublich viele tolle Texte und Bücher geschrieben hat über die Frage, wie gehen wir mit Kindern um? Und ich habe ja vorhin gesagt, Bildung ist ein essentielles Thema von mir und wie man Kinder, Jugendliche sieht, das ist bei ihm, Janusz Korczak, in einer ganz wunderbaren Art und Weise und für heute gültig, übrigens auch die Grundlage für die allgemeine oder für die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen eine Grundlage gewesen.
Ja, tolle Empfehlung, danke. Nun eine Frage an den Expo-Geschäftsführer. Wenn du eine Sache in Berlin sofort ändern könntest, was wäre das?
Ich merke an Berlin, dass sich ganz viele Leute über Berlin aufregen. Auf der anderen Seite diese Stadt ziemlich genial finden. Ich würde mir wünschen, dass dieses Aufregen sich eher dahin entwickelt, dass man für die Stadt was tut, dass man sich mehr einsetzt und dass so auch die großen und kleinen Schwierigkeiten, ob das der Müll auf der Straße ist oder vielleicht auch die ein oder andere verkehrspolitische Entscheidung, die man nicht gut findet, dass man das konstruktiv gemeinsam löst.
Sehr schön. Henning, wir haben hier in unserer Gain Leadership Lounge die große Betonwand hinter unseren Sesseln. Wenn du diese als Graffiti-Künstler besprühen könntest, und du hast ja ein musisches Gen, was würdest du uns hinterlassen?
Ich würde euch auf eurer Wand groß unser Logo Expo 2035 Berlin hinterlassen. Ich liebe diese Stadt, aber ich liebe auch die Weiterentwicklungsidee für Deutschland, die dahinter steckt. Insofern ist das das, was ich euch gerne hinterlassen wollen würde.
Ja, schön. Also ich hoffe, dass wir mit unserem Podcast ganz, ganz viele Menschen erreichen, die genauso optimistisch und begeistert in die Zukunft blicken für das Projekt Expo 35 in Berlin. Henning, gibt es noch irgendetwas, was wir noch nicht besprochen haben, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, tatsächlich, das wird auch in die Richtung Musik sich jetzt bewegen. Und zwar haben wir ja in Berlin 17 Klaviere stehen. Warum 17 Klaviere? 17 steht für die 17 Nachhaltigkeitsziele und die stehen überall. An Bahnhöfen, in Museen, an der Universität, in großen Einrichtungen, in Krankenhäusern und so weiter und so fort. Und ich würde mich freuen, wenn Sie nach Berlin kommen, dass Sie eines unserer Klaviere besuchen. Das kann man auch sehen, wo diese Klaviere stehen, wenn Sie unsere Seite besuchen von Global Goals für Berlin. Und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht auch schaffen könnten, in jeder großen Stadt, Frankfurt am Main beispielsweise, in München oder in Hamburg, in Köln, dass wir genau auf diese Nachhaltigkeitsziele mit Hilfe von Musik, mit Hilfe von Begegnungen, mit Hilfe von gemeinsamem Tun, was man ja an diesen Instrumenten macht, und es ist ganz großartig, was sich da in den letzten Monaten ergeben hat an diesen Klavieren, öffentlich zeigen, dass wir für eine optimistische Zukunft stehen.
Ja, perfekt. Tolles Projekt. Lieber Henning, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du extra in deine alte Heimat gekommen bist, das Rhein-Main-Gebiet aus Berlin, und dass du hier Teil unserer Leadership Lounge warst. Es hat Spaß gemacht, mit dir über das tolle Projekt zu sprechen, noch mehr zu erfahren. Ich lade dich heute schon ein für einen Podcast im nächsten Jahr, um zu hören, ob Friedrich Merz die Unterschrift geleistet hat und Berlin sich wirklich dann auch für die Expo beworben hat.
Ich bedanke mich bei dir, lieber Thorsten, dass ich dein Gast sein durfte heute in der Leadership Lounge und bin in einem Jahr fest davon überzeugt, dass Friedrich Merz diese Unterschrift geleistet hat.
Ja, top. Ich drücke euch die Daumen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls euch diese Folge gefallen hat, bleibt neugierig, abonniert unseren Podcast, verteilt Likes und kommentiert. Dann freue ich mich auf euch bei der nächsten Folge der Gain Leadership Lounge. In diesem Sinne wünsche ich euch eine erfolgreiche Woche. Euer Thorsten Bach.